Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf den Wellen von Radio Prag. Zu den Nachrichten begrüße Martina Schneiberkova. Premierminister Wladimir Spidla hat heute Vormittag die drei Minister der Liberalen Freiheitsunion USDEU zum Rücktritt aufgefordert. Dies bestätigte der amtierende Chef der USDEU, Ivan Pilip, der Prager Nachrichtenagentur ČTK. Pilip stellte fest, dieser Standpunkt der Sozialdemokraten fordere seiner Meinung nach neue Verhandlungen zwischen der ČSSD, der USDU und der ebenfalls in der Koalition vertretenen Christdemokraten KDU-ČSL. Über das weitere Herangehen der Unionisten in der jetzigen Regierungskrise wird heute Nachmittag der Parteivorstand beraten, sagte Pilip. Unbekannt war, ob die Unionisten die drei Posten neu besetzen dürfen oder diese abgeben müssen. Auch ein Ausschluss der Partei aus der seit zwei Monaten amtierenden Koalition ist möglich. In diesem Fall müssten ČSSD und KDU-ČSL eine Minderheitsregierung bilden. Spidla wollte heute mit Vertretern der KDU-ČSL und USDU über einen Ausweg aus der Krise beraten. Mit der Rücktrittsforderung an die Minister reagierte Spidla auf die Gegenstimme der liberalen Abgeordneten Hanna Marvanová, die am Freitag im Parlament eine Steuererhöhung zum Scheitern brachte. Präsident Václav Havel wird heute Abend mit den Vorsitzenden aller Regierungsparteien zusammentreffen. Nach Worten des Präsidentensprechers Ladislav Špaček wird Václav Havel auf der Prager Burg den ČSSD-Vorsitzenden Wladimír Špidla, den Vorsitzenden der Christdemokraten Cyril Svoboda und den amtierenden Chef der Freiheitsunion der Demokratischen Union Ivan Pilip empfangen. Die Parteichefs werden Špaček zufolge den Präsidenten über ihre Vorschläge zur Lösung der Regierungskrise informieren. Während des Treffens soll über die weitere Vorgehensweise mit Rücksicht auf die bevorstehende Reise von Präsident Havel und Außenminister Svoboda in die USA entschieden werden. Präsident Havel soll am Dienstagvormittag zu einem achttägigen Besuch in die USA reisen, wo er unter anderem mit Präsident George Bush zusammentreffen wird. Ein Gerichtsprozess gegen die ehemaligen kommunistischen Funktionäre der Tschechoslowakei Miloš Jakeš und Josef Lenard hat heute vor dem Prager Stadtgericht begonnen. Die beiden Ex-Politiker werden des Hochverrats im Zusammenhang mit der Invasion der Warschauer Pakttruppen im August 1968 in die Tschechoslowakei beschuldigt. Der Ansicht des Staatsanwalts zufolge hätten sie diese Straftat begangen, indem sie versuchten, den Einmarsch der Truppen zu legalisieren. Drei tschechische KFOR-Soldaten, die bei einem tragischen Verkehrsunfall am Samstag im Kosovo leicht verletzt wurden, haben gestern Abend das Krankenhaus in Pristina verlassen. Beim Verkehrsunfall eines Panzerwagens unweit des Militärstützpunktes der 1. tschechoslowakischen Brigade bei der Gemeinde Šajkovac kamen am Samstag zwei tschechische Soldaten ums Leben. Die vom Generalstab der tschechischen Armee entsandte Ermittlungskommission, die seit gestern die Ursachen des Unfalls untersucht, soll heute ihre Tätigkeit beenden. Soweit die Nachrichten, durch das weitere Programm für Sie Markéta Maurová.
Tagesecho.
Willkommen zum Tagesecho, hier unsere Themen. Eine einzige Stimme hat im Kabinett am Freitag gefehlt, um die Steuererhöhung zur Finanzierung der Hochwasserschäden durchzusetzen. Diese einzige Stimme hat eine Koalitionskrise ausgelöst, die im Bruch der Dreiparteienregierung zu enden droht. Während man in Prag am Sonntag Gespräche über die Lösung der Regierungskrise führte, wurde in der ostböhmischen Gemeinde Teplice nad Metují Wekelsdorf ein tschechisch-deutsches Versöhnungskreuz eingeweiht. Und in České Budějovice Budweis trafen sich zu jener Zeit Germanisten aus Europa und Übersee, um über die mittelalterliche deutsche Literatur in Böhmen und über Böhmen zu diskutieren. Dies und mehr hören Sie im Tagesecho. Das heutige Eurodomino ist einem Projekt der EU-Kommission gewidmet, das die gleichberechtigte Stellung von Männern und Frauen in Tschechien erörtert. Bleiben Sie dran! Nach nur zweimonatiger Amtszeit stellte die vom sozialdemokratischen Ministerpräsident Wladimír Špidla geführte sozialliberale Regierung in Tschechien vor ihrer ersten Zerreißprobe. Ausgelöst wurde die Regierungskrise durch die am vergangenen Freitag im Parlament gescheiterte Abstimmung über die Finanzierung zur Beseitigung der Hochwasserschäden. Die im Dreiparteienkabinett fehlte eine einzige Stimme zur Durchsetzung ihres Finanzierungsentwurfs, der im Wesentlichen auf Steuererhöhungen beruhte. Zu den Hintergründen der Regierungskrise und ihren möglichen Auswirkungen Näheres von Lothar Martin.
Als die nach den Abgeordnetenhauswahlen gebildete neue tschechische Regierung Mitte Juli in ihrer politischen Ausrichtung und Zusammensetzung feststand, war jedem klar, dass es sich um ein ziemlich brüchiges Bündnis handelt. Denn die aus Sozialdemokraten, Christdemokraten und der liberalen Freiheitsunion US-DEU bestehende Dreiparteienkoalition verfügt im Parlament nur über die hauchdünne Mehrheit von 101 zu 99 Stimmen. Die Bündnisdisziplin war und ist demnach das oberste Gebot zur Durchsetzung der Regierungspolitik. Doch ausgerechnet am als Unglückstermin geltenden Freitag, dem 13., erwies sich diese Voraussetzung als Trugschluss. Die schon während der Koalitionsverhandlungen querdenkende liberale Abgeordnete, die Ex-Vorsitzende der Freiheitsunion Hanna Mabanova, ließ das von der Regierung geschnürte Steuerpaket zur finanziellen Überwindung der Flutkatastrophe durch ihre Nein-Stimme im Abgeordnetenhaus scheitern. Ihre Stimme war entscheidend, da der Sozialdemokrat Jan Kavan fehlte. Der frühere Außenminister leitete in New York als Vorsitzender der UN-Vollversammlung eine Sitzung. Der Eklat, der dem ohnehin unter Druck stehenden Spittler-Kabinett weiteres Ansehen, insbesondere unter den Hochwassergeschädigten, kostete, soll nun Konsequenzen haben. Der Premier selbst schloss am Sonntag nicht aus, dass die Sozialdemokraten und die Christdemokraten auch ohne die US-DEU weiter regieren werden. Eine solche Minderheitsregierung stünde angesichts der schwierigen Abschlussverhandlungen mit der EU und der verheerenden Flutschäden unter noch größerem Druck. Und sie wäre immer wieder auf die Unterstützung aus den Reihen der Opposition angewiesen. Die konservative Bürgerpartei ODS hat jede Unterstützung bereits verweigert. Die orthodoxen Kommunisten deuteten diese unter bestimmten Umständen an. Am wahrscheinlichsten aber galt, dass die dann ausscheidende Freiheitsunion von der Oppositionsbank aus ihre ehemaligen Partner unterstützt. Erste Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien zur Lösung der Krise blieben am Sonntag ergebnislos. Die Christdemokraten sprachen sich für den Verbleib der USDU in der Koalition aus. Als Kompromissvorschlag kursierte, dass die Liberalen zwei ihrer drei Sitze im Kabinett abgeben müssen. Die Partei soll damit für ihre undisziplinierte Abgeordnete Hanna Mabanova bestraft werden. Wie wichtig es aber ist, alsbald eine Entscheidung über das künftige Erscheinungsbild der Regierung zu fällen, weiß auch Kabinettschef Wladimír Špidla.
Die grundlegende Überlegung geht dahin, die Regierung so schnell als möglich zu stabilisieren. Denn in der jetzigen Zeit nach dem Hochwasser können wir es uns nicht erlauben, allzu lange zu zögern. Es gibt die Variante, dass wir ohne die Freiheitsunion weiter regieren. Eine andere ist die Umbesetzung des Kabinetts. Der Vorgang bleibt kompliziert und ist noch nicht abgeschlossen.
Diese Überlegungen des Premiers stehen seit Montagmittag allerdings in einem neuen Licht, da zu diesem Zeitpunkt alle drei liberalen Minister ihren Rücktritt eingereicht hatten. Špidla obliegt es nun, diese Entscheidung anzunehmen und sein Regierungsteam umzubesetzen oder eine andere Lösung zu finden. Neuwahlen hatte der Ministerpräsident jedoch ausgeschlossen. Ob er sie, anders als in Österreich, wird verhindern können, hängt nun von seinem politischen Geschick und der Fähigkeit der Koalitionspartner ab, das drohende Szenario mit einer einvernehmlichen Lösung abzuwenden.
Am Sonntag wurde in der Nähe der nordostböhmischen Stadt Teplice nad Metují von tschechischen Politikern und sudetendeutschen Vertretern ein Versöhnungskreuz enthüllt, das an die dortige Ermordung von 23 Sudetendeutschen während der Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern soll, Dagmar Keberlová berichtet.
Anja Decker von der Organisation INEX, eine der drei NGOs, die sich an der Entstehung des Denkmals beteiligt haben, erklärte mir das Ziel von dessen Errichtung folgendermaßen.
Und wir haben versucht, als Zeichen der Versöhnung ein Denkmal zu setzen, was die Nationalitätenkonflikte zwischen beiden Ländern, beiden Völkern anspricht. Und dabei haben wir uns versucht, als Inspiration ein sogenanntes Versöhnungskreuz zu errichten, und was eine alte tschechische Tradition ist. Und zwar geht es darum, dass dieses Kreuz in der Geschichte Konflikte zwischen verschiedenen Familien, verschiedenen Dörfern lösen sollte. Das heißt, man hätte ein Kreuz errichtet und damit sollten die Konflikte beigelegt werden und man sollte wieder auf eine friedliche Zukunft hinblicken können. Und dieses Kreuz soll allen Menschen gewidmet sein, die unter den Nationalitätenkonflikten vor und auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Region gelitten haben.
Die Errichtung des Versöhnungskreuzes rief in Tschechien kontroverse Reaktionen hervor. Es werde nur an die Kollektivschuld der Tschechen erinnert, sagte beispielsweise der Bürgermeister des unweit gelegenen Ortes Starkov. Was meinen die Organisatoren hierzu?
Ich glaube, zum einen ist es erstmal auf einem gewissen Missverständnis beruhend, weil wir uns als Inspiration das letzte Verbrechen dieser Art in der Gegend genommen haben. Und dieses Verbrechen ist halt an Deutschen geschehen worden. Das heißt, dass Deutsche infolge dieser wilden Vertreibung in der Tschechischen Republik dann gelitten haben. Und in diesem Fall wurden halt 23 deutsche Menschen getötet. Aber uns war wichtiger, dieses Ereignis herauszugreifen, weil es eben das letzte gewesen ist, was in dieser Gegend geschehen ist. Und wir hoffen, jetzt sozusagen die Versöhnungsgeste dahin zu geben, dass dieses Verbrechen auch das letzte bleiben soll. Wie ich schon gesagt habe, sind es ja drei Teile dieses Denkmals. Und zwar symbolisieren dieser Weg, in den 23 behauene Steine säumen, symbolisieren schon die deutschen Opfer. Aber wenn man dann sich selbst dieses Kreuz anschaut, ist auf diesem Kreuz nur die Inschrift zu sehen, den Opfern der Nationalitätenkonflikte oder den Opfern des Unrechts gewidmet. Und zwar allen Opfern. Und in dem Sinne soll das Hauptdenkmal nicht ein spezielles Ereignis ansprechen, sondern vielmehr dazu beitragen, dass nach diesem Ereignis, was eben das letzte war, der Konflikt jetzt gelöst ist und wir uns auf die Zukunft hin ausrichten können. Dass die Zukunft wieder vielleicht frei von diesen Hintergedanken sein kann.
Für den Tod der 23 Sudetendeutschen waren tschechoslowakische Soldaten verantwortlich. Die Ermittlung in der Causa wurde nie zu Ende geführt. Die mittelalterliche deutsche Literatur in Böhmen und über Böhmen war Thema einer internationalen wissenschaftlichen Konferenz, die vom 12. bis 15. September an der Südböhmischen Universität in České Budějovice Budweis stattgefunden hat. Wissenschaftliche Garant der Konferenz war Frau Dozentin Hildegard Bokova, Leiterin des Instituts für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität.
Unsere kleine Tagung über die mittelalterliche deutsche Literatur in Böhmen und über Böhmen findet eigentlich schon zum zweiten Mal statt. Wir hatten bereits 1999 das gleiche Thema und das Echo war so groß. Die Teilnehmer haben gesagt, das muss weitergehen, das ist noch längst nicht alles gesagt worden. Und deswegen haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr die zweite Version zu veranstalten.
Das Treffen von 30 Germanisten und Literaturhistorikern aus Tschechien, Deutschland, der Schweiz, aber auch aus England und aus Australien hat nicht nur zum Austausch wissenschaftlicher Informationen über die deutschsprachige Literatur in den böhmischen Ländern im 13. bis 15. Jahrhundert, sondern auch zur Vertiefung des heutigen Bildes der gegenseitigen Beeinflussung der beiden Nationalkulturen in der Geschichte beigetragen. Zur Beteiligung der ausländischen Gäste sagte Hildegard Bokova:
Es ist eigentlich ein bisschen kurios, aber auch eigentlich sehr schön, dass in Australien, in Sydney, ein Professor sitzt, ein Engländer, der sich mit alter deutscher Literatur aus Böhmen beschäftigt. Er hat einen Beitrag gehalten über den Ackermann aus Böhmen und er hat sehr großen Erfolg damit gehabt. Die Diskussion war sehr lebhaft.
Und was für Themen wurden in Budweis erörtert?
Die Themen sind ganz bunt. Es geht also natürlich um den Ackermann, es geht um den Vergleich von deutscher und tschechischer Literatur, wenn sie sich also mit dem gleichen Thema beschäftigen. Und was auf dieser Konferenz ganz besonders schön ist, ist die Tatsache, dass hier also wirklich super Fachleute da sind, also Professoren, anerkannte Wissenschaftler und ganz junge Leute. Nachwuchswissenschaftler. Wir haben einen guten Beitrag von einer jungen Kollegin aus Budweis gehört. Wir haben Beiträge von jungen Kollegen aus Brünn gehört. Eine Kollegin aus Aussig hat auch einen Beitrag gehalten. Und das freut uns ganz besonders, denn wir hatten in der letzten Zeit fast den Eindruck, dass das Interesse an der älteren deutschen Literatur sich vor allem auf Budweis konzentriert. Und wir sind sehr froh, dass jetzt mein Mann, Professor Bock, nicht mehr ganz allein dasteht und dass es also auch junge Leute gibt, die dieses Thema weiter verfolgen werden.
Soweit Frau Dozentin Hildegard Bokova, Leiterin des Instituts für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice Budweis. In der vergangenen Woche waren Vertreter der baden-württembergischen Stadt Heidenheim in Mährischen Jihlava-Iglau
um Verhandlungen über die geplante Partnerschaft der beiden Städte zu führen. Ein Bericht von Katrin Sliwa.
18 Vertreter der Stadt Heidenheim in der Region Ostwürttemberg, darunter der Oberbürgermeister der Stadt Bernhard Ilk, statteten Anfang vergangener Woche der mährischen Stadt Jihlava Eglau einen zweitägigen Besuch ab. Im Mittelpunkt des Besuches standen Verhandlungen zwischen den Vertretern aus Heidenheim und Jihlava Eglau über die Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages zwischen den beiden Städten. Die Stadt Heidenheim war nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Zufluchtsort für etwa 16.000 Bewohner des tschechischen Jihlava Eglau geworden, die auf der Grundlage der Beneš-Dekrete vertrieben worden waren. Bleiben durften lediglich etwa 250 Antifaschisten und in Mischehen lebende sudetendeutsche Ehepartner. Bereits seit 10 Jahren besteht eine informelle Partnerschaft zwischen Heidenheim und Jihlava Eglau, die beispielsweise auf der Ebene der Schulen und Chöre zum Tragen kommt. Nun wollen beide Städte ihre Partnerschaft auch auf dem Papier fixieren. Frau Jakubitschkova, Geschäftsführerin des tschechisch-deutschen Vereins Gustav Mahler, äußerte sich stellvertretend für die Pressesprecherin der Stadt Jihlava über den Ablauf der Zusammenkunft in Jihlava.
Die Delegation aus Heidenheim wurde im Iglauer Rathaus feierlich empfangen. Das Iglauer Rathaus wurde denen gezeigt. Am Nachmittag wurden die einzelnen Mitglieder dieser Delegation den tschechischen Partner zugeordnet. Das heißt, wenn da ein Vertreter eines Sportvereins war, da hatte er einen entsprechenden Partner eines Sportvereins aus Iglau. Oder wenn da der Kommandant der Heidenheimer Feuerwehr war, da wurde der von dem Kommandanten der hiesigen Feuerwehr empfangen und so weiter.
Frau Jakubitschkova gibt darüber hinaus eine Einschätzung darüber ab, was eine derartige Partnerschaft für Heidenheim und Jihlava bedeutet.
Es hat für die beiden Städte, denke ich, eine besondere Bedeutung, denn für Heidenheim bedeutet das, dass es eine erste Partnerschaft ist, die sie mit einem Land aus dem ehemaligen Ostblock abschließen wollen. Und für Iglau ist es die erste Partnerschaft mit einer deutschen Stadt.
Über konkrete Inhalte des Partnerschaftsvertrages wollte man sich noch nicht äußern und der Termin der Unterzeichnung wurde ebenfalls noch nicht festgelegt. Betont wurde jedoch, dass sich die Vertreter aus Heidenheim mit dem bevorstehenden Abschluss des Vertrages eindeutig einverstanden erklärten. Für Jihlava bedeutet dies, dass es über die Partnerschaft mit Heidenheim hinaus Mitglied einer Vereinigung von etwa 15 Städten Europas werden könnte, die in unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten. Entsprechende Unterlagen zum Beitritt übergab Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilk dem Iglauer Oberbürgermeister Vratislav Výborný bereits in der vergangenen Woche.
Soweit das Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit dem Eurodomino.
Eurodomino Tschechien.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des Eurodominos. Heute werden wir Ihnen unter anderem über die Reise des tschechischen Regierungschefs Wladimír Špidla nach Dänemark berichten, sowie über ein neues EU-Projekt, das die Gleichstellung der Frauen und Männer in der Tschechischen Republik unterstützen soll. Durch die Sendung führen Sie Katrin Sliwa und Dagmar Keverlova. Die Europäische Union startet in der Tschechischen Republik ein Projekt zur Unterstützung der Gleichstellung von Mann und Frau. Wie die aktuelle Situation in Tschechien aus der Sicht der EU aussieht, dies fragte ich Ralf Dreyer von der Delegation der Europäischen Kommission in Prag.
Ja, Sie wissen, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein bedeutender Bestandteil der europäischen Gesetzgebung ist. Und die Tschechische Republik hat in weiten Teilen diesen Acquis communautaire bereits übernommen. Es gibt noch ein Problem im Bereich der sozialen Sicherheit, das im letzten Parlament nicht durchgekommen ist und das in der neuen Legislaturperiode dem Parlament wieder vorgelegt worden ist. Wir zählen darauf, dass dieses Gesetz pünktlich verabschiedet wird. Und des Weiteren denke ich, dass es eine ganz wichtige Sache ist, dass die Regierung eine Einrichtung geschaffen hat, ein Rat der Regierung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau im letzten Oktober. Dann stellt sich weiterhin die Frage, inwieweit die Gleichberechtigung von Mann und Frau gerade im Bereich der Beschäftigung und gleiches Geld für gleiche Arbeit in der Praxis umzusetzen ist. Und dazu hat die Europäische Kommission zusammen mit den tschechischen Behörden dieses Twinning-Projekt ins Leben gerufen, das wir mit 18 Millionen tschechischer Kronen, also ungefähr 600.000 Euro aus dem Fahrprogramm finanzieren. Das dient im Wesentlichen dazu, dass wir der Tschechischen Republik wie in all solchen Twinning-Programmen Experten an die Hand geben, die die nationale Verwaltung in der Aufgabe der Umsetzung dieser Gesetzgebung unterstützen. Denn wenn die Tschechische Republik der Europäischen Union beitritt, dann muss sie zu diesem Beitrittsdatum über alle Durchführungsmaßnahmen verfügen, die nach europäischem Recht gefordert werden.
Und wie konkret wird dieses Projekt umgesetzt? Ralf Dreyer noch einmal hierzu.
Die Umsetzung dieses Projekts besteht im Wesentlichen darin, dass wir einen sogenannten Heranführungsbeauftragten der Tschechischen Republik zur Verfügung stellen. Das ist ein erfahrener Beamter aus den Mitgliedstaaten, in diesem Falle ist es Schweden, der die tschechischen Behörden unterstützt. Und die Projektumsetzung umfasst eine ganze Reihe von Trainingsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gleichberechtigung von Mann und Frau, und zwar für Beamte, für Vertreter der verschiedenen Regionen, für Arbeitsämter, für die Gewerkschaften, für Arbeitgeber, Journalisten und auch Politiker. Und es ist die schwedische Regierung, die in diesem Zusammenhang einen solchen Heranführungsbeauftragten zur Verfügung stellt.
Der tschechische Premier Wladimír Špidla besuchte am vergangenen Montag Dänemark, das derzeit den EU-Vorsitz innehat. Dort bestätigte er, dass die Tschechische Republik der Europäischen Union schnell beitreten will. Er zeigte sich mit dem dänischen Programm der Beitrittsgespräche zwischen der EU und den Beitrittsländern, mit deren Beendigung im Dezember diesen Jahres gerechnet wird, eindeutig einverstanden. Seinem Amtskollegen Anders Fogh Rasmussen, mit dem er im Rahmen seiner Reise zusammengekommen war, sagte er allerdings, dass Tschechien nicht bereit sei, die Verhandlungen um jeden Preis abzuschließen. Für die tschechische Seite sei vor allem wichtig, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung eingehalten werde. Die Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen, ist das Gefühl der ungerechten und ungleichen Behandlung. Ich bin überzeugt, dass wir alle Beitrittskapitel so verhandeln und abschließen werden können, dass niemand bezweifeln wird, dass es gerecht ist und auf dem Gleichheitsprinzip beruht. Beide Premiers haben über verschiedene Probleme im Beitrittsprozess verhandelt. Rasmussen zufolge haben sie vor allem über das Beitrittskapitel Landwirtschaft gesprochen. Der derzeitige Chef der Europäischen Union wollte allerdings keine Details besprechen. Diese sollen öffentlich besprochen werden. In den schwierigsten Kapiteln müsse sich die Union bis Anfang November einigen. Vor dem dänischen Parlament verlangte der tschechische Regierungschef Gleichheit für die neuen EU-Staaten gegenüber den alten Mitgliedern. Spiller merkte an, dass nur auf diese Weise von den Bürgern der Tschechischen Republik eine rege Unterstützung bei dem geplanten Referendum für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik erzielt werden kann. Wir unterstreichen, dass die neuen Länder der EU unter Bedingungen beitreten müssen, die ihnen Konkurrenzfähigkeit im Hinblick auf die bestehenden Mitglieder gewährleisten, und das auch in der Landwirtschaft. Tschechien will sich nach dem EU-Beitritt nicht in ein bloßes Importland ohne eigene Produktion verwandeln.
Der dänische und der tschechische Premier haben bei ihrem Treffen auch über die Hochwasserkatastrophe gesprochen. Beide waren der Ansicht, dass die verheerende Hochwasserkatastrophe das Fortschreiten des Beitrittsprozesses der Tschechischen Republik nicht beeinflussen wird.
Wir sind ein hochentwickeltes Land, das für den EU-Beitritt reif ist. Die Überschwemmungen waren verheerend, sie haben allerdings nicht einen so starken Einfluss, dass sie uns von unserem Weg abzubringen vermögen, sagte Wladimir Spittler in Dänemark.
Dänemark hat die Bedingung der Beitrittsgespräche mit der Tschechischen Republik sowie mit 9 weiteren Kandidatenländern als Priorität seiner EU-Präsidentschaft erklärt. Der dänische Premier Rasmussen betonte, dass Tschechien so schnell wie möglich die Beitrittskapitel Verkehr und Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft abschließen soll, damit diese das Ende des Beitrittsprozesses nicht belasten. Das Finale der Beitrittsgespräche wollen die Dänen der Lösung der schwerwiegendsten Probleme widmen. Hiermit sind wir am Ende des heutigen Eurodominos angelangt. Am Mikrofon verabschieden sich und auf ein Wiederhören in 2 Wochen freuen sich
Katrin Sliva
und Dagmar Keverlova. Und das war's für heute. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Eurodomino Tschechien. Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.